Hallo und herzlich willkommen bei Brettgespräche, dem Podcast mit mir, Bastian, alias Fendus Board Games und
mit mir, Phil, alias The Hobby People. Servus!
Hallo!
Na, alles. Was machen wir denn heute?
Ja, was machen wir denn heute? Jetzt hatten wir so viel Brett-Talk. Jetzt sagen wir mal, da müssen wir natürlich auch mal wieder eine gespielt machen, weil wir haben ja natürlich auch jede Menge gespielt in letzter Zeit. Also zumindest ich.
Definitiv. Ja, also, ja, tatsächlich aber viele kleinere Spiele gespielt dazwischen und habe jetzt aber trotzdem heute keine kleinen Spiele dabei. Ich habe die größeren, weil die kleineren Spiele, ja. Ich möchte über die großen Spiele sprechen.
Kannst ja gerne. Ich habe aber auch kleinere Spiele, eigentlich schon eher kleinere Spiele. Ein Spiel, was ein bisschen größer ist, aber auch eher ein kleineres Format ist, weil es ein Abklatsch ist von größeren. Aber da kommen wir ja gleich
zu. Ja, ist sehr gut, dann kompensiere ich ja. Perfekt.
Ja, ja, dann würde ich doch sagen, gehen wir sofort rein. Und achso, eine Sache noch. Spieldoch war super, das muss ich noch schnell anbringen, weil das ist ja die Folge nach der Spieldoch für uns dann, ne? Und das wollte ich noch mal schnell sagen.
Und Quarz mit Apostroph ist gefounded auf GameFound.
Ja, genau.
Also Glückwunsch. Glückwunsch an der Stelle und gerne noch mal nachschauen, falls ihr noch nicht geguckt habt.
Und ich bin natürlich auch reingegangen, du auch?
Natürlich.
Ja. Aber ich gleich wieder all in.
Was anderes lohnt sich auch nicht.
Nee, habe ich mir auch gedacht. Naja, gut, dann gehen wir mal rein. Dann starte mal mit deinem ersten Spiel.
Und da fange ich mit einem ganz großen an, in einer kleinen Box.
Ein ganz großes
in einer kleinen Box. Ist ein Spiel aus 2003 mit dem Namen 1902 Méliès.
Okay.
Okay.
Kenn ich. Nee, Google mal nebenbei.
Ich glaube, das kennt man auch gar nicht so. Und ich habe es mitgespielt. Und ich war erst gar nicht so aufgeschlossen. Und dann hat es mir dann doch irgendwie gut gefallen. An der Stelle wieder schöne Grüße an meine Mitspieler. Wir hatten auch darüber gesprochen gehabt. So am Anfang, war nicht so. Und dann doch ganz cool. Ich habe es auch gewonnen. Und zwar ist das ein Worker-Placement-Spiel, was in der Szenerie von Die Reise zum Mond ist. Also sprich, es gibt ja den Film von Anfang des 20. Jahrhunderts, Die Reise zum Mond. Wie hieß es denn auf Französisch?
Ich kenne nur Die Reise zum Mittelpunkt der Erde.
Nein, das ist Le Voyage dans la Lune heißt es.
Okay.
A Trip to the Moon auf Englisch. Und das kennt man vielleicht. Kennst du das Bild mit dem Mond, mit dem Gesicht? Und da hat er quasi so eine Kapsel im einen Auge. Das ist ein doch relativ bekanntes Bild. Genau. Und darum geht es auch in diesem Spiel. Wir sind nämlich die Assistenten von Méliès, dem Regisseur oder Erfinder dieses Films.
Okay.
Und das klingt jetzt erstmal alles abstrakt, was ich sagen werde. Wir müssen die Szenerie vorbereiten. Wir müssen die Filmschnipsel dann die Kamera und die Schauspieler in das richtige Licht setzen, beziehungsweise richtig aufstellen, dann müssen wir das aufnehmen und wir müssen dann auch noch die Filmschnipsel, die man so aufnimmt, das sind dann Karten, dann eben auch ausspielen und kann die auch nachher zusammenkleben, quasi, dass man so eine Filmsequenz hat.
Mhm. Ja, ich gucke mir das hier schon nebenbei auf Bildern an.
Genau, also es ist wirklich eine kleine Box, ne? Also das Spiel ist aber ganz schön groß, wie ich finde. Also was du machen musst, du hast da verschiedene Möglichkeiten. Also wie gesagt, ne, du hast ein Worker Placement am Ende des Tages. Du hast deine Plätze, wo du eben zum Beispiel Karten für Requisiten eben nehmen kannst, ne? Also stellst es hin, nimmst deine Karte mit einer Requisite drauf. Du kannst auch Hintergründe von den Szenen ändern. Das ist so ein quasi so ein Kreisel, da gehst du halt immer mit dem Puck da einen Schritt weiter. Dann hast du quasi dieses In-Szene-Setzen der Schauspieler. Da hast du so ein 3x3-Raster und da hast du eben Schauspieler drauf unterschiedlicher Farbe, also grün, rot und blau, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Ja. Und die kannst du entweder verkleidet oder nicht verkleidet haben. Also die kannst du dann drehen. Und das möchtest du auch machen, denn wenn du eine Karte ausspielen möchtest, dann musst du die Voraussetzungen entsprechend schaffen. Und zwar muss erstmal die Requisite, die gebraucht wird, die musst du als Karte zusätzlich abwerfen. Und um da Punkte zu bekommen, musst du die Schauspieler oder so viel Schauspieler wie möglich der geforderten Farbe in dem Raster richtig platzieren. Also was weiß ich, in der Spalte 2 gelbe Schauspieler und in der Spalte 3 grüne Schauspieler, die aber ein Kostüm anhaben.
Okay.
Genau. Dann legst du das quasi in so eine Reihe auf, also diese Karten, die sind zweiseitig. Auf der einen Seite hast du dann eben ein Schwarz-Weiß-Bild von dieser einen Szene, von diesem Filmschnipsel. Die legst du dann hin zwischen Anfang und Ende. So ist auch cool gemacht. Also, vorne ist halt, steht der Titel drauf und hinten halt Fin, also Fa für Ende des Films, wie man so aus Schwarz-Weiß-Filmen so sich eben vorstellt oder es noch kennt. Und dann kannst du
so
auch.
Alt bin ich auch noch nicht.
Doch. Und dann kannst du diese Karten auch in einer anderen Aktion auch noch kolorieren, um da nochmal zusätzliche Punkte entsprechend zu machen. Und der Kniff bei dem Ganzen ist, du platzierst immer dein Worker, du hast aber nur zwei Worker. Und wenn jemand anderes auf dein Feld drauf möchte, dann kickt er dich entsprechend runter. Dann kriegst du deinen Worker auch wieder zurück. Es kann aber auch sein, dass niemand dich dann wegkickt und du dann quasi als Aktion, ne, eine Aktion verschenken musst, um die beide wieder heimzuholen. Das fand ich eigentlich eine ganz coole Idee. Also musst du so ein bisschen antizipieren, was machen die anderen? Was möchtest du auch, dass die machen? Dass es den anderen auch mehr oder weniger schmackhaft machst. Ah, da muss er hin. Und diese Idee, eben Filmschnipsel zusammen zu kleben, das ist auch nochmal eine Aktion, dass du halt eben in aufsteigender Reihenfolge diese Filmschnipsel zusammenlegst und du kannst maximal 5 Schnipsel zu einem Streifen verbinden. Das fand ich halbwegs thematisch. Ja, das Spiel ist komplett abstrakt, ne? Da sucht nicht nach Thema. Aber diese Idee, du kannst einen Filmschnipsel auseinanderschneiden, einen anderen reinsetzen und dann zusammenkleben, das ist halt ganz cool. Und warum macht man das? Je länger dieser Filmschnipsel ist und je mehr du davon reingelegt hast, desto besser ist die Wertung, weil du multiplizierst quasi deinen Anteil mit der Anzahl der Karten in diesem Streifen. Und das ist mitunter eins der größten Punktetreiber. Ansonsten hast du noch ein bisschen Set-Collecting an der Stelle und es ist ein schönes, kleines, rundes Spiel. Ich hatte es, wie gesagt, gar nicht gekannt, wurde da überrascht, hat eine Wertung von 7,1, was gar nicht so schlecht ist, hat nicht so viel Comments und Ratings, also es ist tatsächlich ein eher unbekanntes Spiel, aber ich habe mich echt gut unterhalten gefühlt und war nach einer Stunde auch entsprechend rum. Ja, also kann man durchaus machen. Das ist jetzt nichts, was ich sage, das muss ich unbedingt in meiner Sammlung haben, aber es wäre definitiv ein Spiel, wo ich sage, hey, wenn das jemand hat, würde ich es auf jeden Fall wieder mitspielen. Also hat Spaß gemacht.
Sieht auf die Packung, aber der Rest vom Material sieht ganz gut aus.
Ja, also wenn man so ein bisschen dieses Filmsetting mag, ist das sicherlich echt nicht schlecht. Und wenn man auch diesen Film, ich musste den Film natürlich dann auf abends noch anschauen, das sind so 10, 15 Minuten bis in, mit dem Film dann durch. Das war schon sehr virtuos für einen Film, der über 100 Jahre alt ist. Und ja, wird noch ein kurzer.
Kennerspiel, ne?
Ja. Ist ein Kennerspiel, ja, ein leichtes Kennerspiel, würde ich an der Stelle sagen. Mhm. Muss halt trotzdem gucken, wie du zu deinen Punkten kommst. Also Kennerspiel auf jeden Fall. Die Designer sind Eloy Pujadas und Ferran Renalies. Und Artist ist der Pedro Soto. Ist rausgekommen bei Looping Games. Von denen ich noch nicht so viel gehört habe tatsächlich. Nee. Aber
Ori Games steht noch dahinter, aber ich weiß, genau. Die kenne ich auch nicht.
Aber da werde ich auf jeden Fall noch mal reinschauen, weil es gibt ja, die haben scheinbar mehrere solcher Spiele.
Okay.
Genau. 2 bis 4 Personen ab 12 Jahren bei einer Komplexität von 2,7 von 5. Schönes kleines Ding.
Und man kann es kaufen im Moment bei Spieletastisch. Das habe ich gerade gesehen, als ich es nämlich eingegeben hatte. Für 25,95 sehe ich hier gerade. Schleichwerbung. Nee, ja, keine Ahnung. Falls du es haben möchtest.
Kann man, also wie gesagt, also ich brauche es nicht besitzen.
Okay.
Ich würde es aber auf jeden Fall mitspielen, wenn es jemand hat.
Deine Wertung wäre dann?
Tatsächlich, also ein sehr solides Spiel, also 7. Also es ist wirklich das. An dem ist jetzt nicht großartig auszusetzen. Mhm. Also ich habe mich echt gut. Also das ist wieder so ein Spiel. Don't judge the book by its cover. Also von außen habe ich gesagt so nee. Und als es dann quasi so aufgebaut war, war es dann doch super. Mhm. Genau. In aller Kürze. Dann wärst du dran.
In der Kürze liegt die Würze, oder? In der Würze liegt die Kürze. Ach, das ist egal. Ich und Sprüche, das bringt nichts. So.
Lieber Spiele.
Ja, genau, lieber Spiele. So, ich habe auch ein kleines Kartenspiel. Ich bin ja so The Gang fixiert. Und nein, dieses Mal ist es nicht kooperativ. Es ist, Puh, sagt er. Aber es ist auch von Kosmos. Und zwar ist es Flip 7. Und auf der Rückseite steht das beste Kartenspiel aller Zeiten. Und dann Sternchen gemäß Catch-Up Games.
Okay, ich wollte gerade sagen, also besser als Mau Mau, das glaube ich nicht.
Nee, also was machen wir da bei Flip 7? Ich finde es auch schon mal vorweg sehr cool. Hab's in Kalka das erste Mal gespielt und dann jetzt noch häufiger. Was haben wir? Also es ist auf jeden Fall von 3 bis 18 Spieler können mitspielen. Das ist also schon
3 bis 18?
Ja, bis 18.
Nee, weil ich habe gerade auf BGG geschaut.
Ja, da steht 3 bis 99, aber so viele Karten hast du gar nicht. Da müsstest du schon viel. Also wenn du mehrere Spiele hast, glaube ich, funktioniert das, aber sonst nicht.
Also ist es skalierbar, ist doch mal schön.
Ja, so gesehen ja, aber der Glücksfaktor. Also was machen wir hier? Wir bekommen alle am Anfang Karten ausgeteilt. Die Karten sind von 0 bis 12. So. Dann wird weiter gefragt, jeder Einzelne, ob er noch eine Karte aufgedeckt haben möchte. Dann wird noch eine Karte aufgedeckt. Ist es dieselbe Karte, die du schon hast? Also sagen wir mal, du hast eine 12 vor dir liegen und es wird nochmal eine 12 aufgedeckt. Dann explodierst du. Paff, bist du raus für die Runde. Wirdst du aufgedeckt und es ist eine 9, dann behältst du diese Karte. Und das geht halt so lange weiter, bis alle explodiert sind oder gepasst haben. Weil du kannst auch immer sagen, nein, ich save das Ganze. Dann behalte ich die Punkte. Dann werden die Augenzahlen zusammengezählt, also sprich, also die Kartenzahlen, was da drauf ist, 12, 9 und so, ne, alles zusammen. Und wer als erstes, also das jetzt mal in einem ganz schnellen Vorformat, wer als erstes 200 Punkte erreicht hat, gewinnt das Spiel. So. Und das Coole dabei ist, es gibt auch Multiplikatoren. Also sprich, die werden auch aufgedeckt. Entweder steht da manchmal plus 10, manchmal aber auch mal 2. Dann wird das Ergebnis halt mal genommen. Deswegen wird es natürlich dann irgendwann risikobehaftet. Wenn du 7 unterschiedliche Zahlen aufdeckst und die Multiplikatoren und so werden nicht dazu gezählt, dann kriegst du nochmal 15 extra Punkte und das Spiel, die Runde endet sofort. Also ne, in dem Moment muss gewertet werden. Dann kannst du nicht mehr die anderen weiter sagen, so komm, wir machen weiter. Also bei 7, deswegen dieses Flip 7. Wenn du 7 aufgedeckt hast, dann ist die Runde so oder so beendet und du halt alles unterschiedliche Zahlen hast, dann bekommst du nochmal zusätzlich zu den Punkten, die du eh gemacht hast, nochmal 15 Punkte dazu. Das ist natürlich das, was du erreichen möchtest. Aber der Clou dabei ist, die Kartenzahlen geben auch an, wie oft es diese Karte im Stapel gibt. Eine 12 gibt es 12 Mal im Stapel. Eine 11, 11 Mal und so weiter und so fort. Eine 1, ne, kannst du ja denken, einmal. Mhm. Und eine 0 gibt es halt auch nur einmal, ne, weil eine 0, ne, ja,
eine 0 ist eine 0.
Ja, genau. So, und das macht das Ganze ganz cool. Und dann gibt es aber natürlich noch 3 Sonderkarten. Und 3 Sonderkarten wie Flip 3. dann darfst du selber noch 3 Karten in deinem Zug sofort aufdecken oder du gibst jemand anderen diese Flip 3 und der muss 3 Karten aufdecken. Du kannst es nicht stoppen. Das ist natürlich das Risiko sehr hoch, wenn du da 12 vor dir liegen hast, dass du platzt.
So. Klingt so ein bisschen nach Push Your Luck.
Ja, ja, natürlich. Volle Lotte. Aber total geil. Also die Runden waren alle lustig. Dann gibt es noch Second Chance. Die kannst du natürlich super nutzen, wenn du dann so einen Flip 3 hast, weil jedes Mal, wenn dann eine aufgedeckt wird, die du schon hast, dann wird sie mit der Second Chance abgegeben und dann ist es gut. Ne? Dann explodierst du nicht in dem Moment. Und es gibt eine Freeze-Karte, dann kannst du dich selber einfrieren, damit du in der Runde nicht passen musst, aber vielleicht noch eine Runde abwartest, ob die anderen alle explodieren. Ne? Dann kannst du halt ein bisschen abwarten. Du kannst aber auch andere einfrieren, wenn der halt kurz vor der 7 ist, dass du sagst, nee, du setzt jetzt mal die Runde aus. So, und das sind halt so diese Faktoren, die da drin sind. Es ist total lustig und echt cool, weil einfach dieses immer, ja komm, das ist einfach dieses absolute Pokern, ne? Nimmst du noch eine Karte, spielst du auf dein Glück halt, oder nicht?
Bis die Bombe quasi platzt, ne?
Ja, genau. Jeder
am Tisch so, oh.
Und alle fiebern mit oder hoffen, dass du, ja komm, nimm noch eine, dann wirst du da schön angepusht und dann boom, freuen sie sich alle.
Klingt lustig.
Es ist auch lustig, ich finde es super
toll. Das wäre so ein Gang, was ich spielen würde.
Ja, das ist auch eine Kooperative. Vor allem ist es super schnell runtergerockt, also steht 20 Minuten drauf. Ja,
kann auch schneller gehen.
Ja, kann auch definitiv schneller gehen. Ja, vor allen Dingen hatten wir das in Kaika gespielt, da war es wirklich so, ich glaube, wir hatten über 100 Punkte und der eine hatte nur 20 und danach sind wir nur noch explodiert und der hat gewonnen am Ende. Weil der dann einfach die ganze Zeit sein Glück da voll durchgepusht hat und dann hat er am Ende den Sieg geholt. Also, ne, alles möglich. Das ist halt das Coole bei dem Ding. Und ja, klar, Glücksfaktor 4 von 5.
Ja, aber das ist ja genau das, was es ausmacht.
Ja,
ich finde die Box ist ganz cool, ne? Die ist schimmernd, ne? So genau. Metallic schimmernd. Ja.
Aber auch die Karten sehen richtig cool aus, weil die kannst du auch so aneinanderlegen. Die haben so grelle Farben, so orange, lila, so verschiedene Grüntöne. Klar, die 12 ist grau, aber das ist was anderes. Aber ansonsten ist alles so ein bisschen, ich finde das echt gut gemacht. Also sieht cool aus und macht echt Laune. Vor allem in größeren Runden. Das ist halt wirklich so ein Partyspiel, was, glaube ich, immer geht.
Ja. Weil du 99 Gäste hast.
18 reichen. Ja, macht natürlich umso mehr Mitspielen, natürlich umso mehr Spaß. Ne? Das muss man natürlich auch sagen. 3 ist auch ganz lustig, aber wenn du so, sagen wir mal, so 4 bis 5 ist schon richtig cool. Und in Kaika hatten wir natürlich noch größere Runden. Das war dann schon richtig genial. Ja, also das Spiel bekommt von mir, achso, nee, erstmal sage ich, von wem es ist. Designer Erik Olsen und Artist O'Neill Mabel? Ja, vielleicht so. Publisher ist The Op Games und halt ne Catch-Up Games.
Und Kosmos.
Und in Deutsch Kosmos. Das hatte ich ja am Anfang schon gesagt. Genau. Hat auf BGG eine 7,3, ist ab 8 Jahren, Community sagt ab 6, ja. Das könnte auch mal eine Tochter spielen, ist ja nur ein Glücksspiel, ne? Du sagst ja oder nein. Also, das kann jeder spielen. Hat auch nur einen Schwierigkeitsgrad von 1,1. Also, wahrscheinlich würde es auch eine 1 tun.
ein absolutes Familienspiel, also. Ja. Was würdest du dem geben?
8. Acht. Weil ich einfach total, also, das würde ich auf jeden Fall die ganze Zeit und ich würde es auch nicht hergeben. Ich spiele, nehme es überall mit hin im Moment. Cooles Ding. Macht Laune. Also wirklich.
Besser als The Gang?
Nein.
Ah.
Nicht, weil ich einfach Pokern liebe. Das kommt, ich glaube, The Gang ist immer noch bei mir oben, aber vielleicht, The Gang ist bei mir immer noch höher. Aber nur, weil ich Poker mag. Das ist halt dann der Faktor, der das
catcht. Ja, aber also ich meine, wenn man ein Spielprinzip mag und da gibt es ein cooles Spiel I feel you, genau.
Ja, das ist es halt. Ja. So, das ist ja dann mal ein kleines Spielchen gewesen.
Sehr schön. Dann mache ich mal gleich weiter. Und zwar mache ich mit einem meiner Lieblingsspielserien weiter. Trommelwirbel. Unmatched. Danke.
Ich wollte es nicht sagen, ich dachte, ich überlasse es dir.
Und zwar das Set, was letztes Jahr rausgekommen ist, habe ich jetzt ein paar Mal hoch und runter gespielt. Das ist nämlich das Slings and Arrows. Das ist das Set mit Shakespeare oder um Shakespeare. Also ist ursprünglich das Thema so ein bisschen komisch gefunden, ne? Warum jetzt Shakespeare und ein paar und Hamlet etc. Aber allein diese Idee, dass Shakespeare seine eigenen Charaktere, die er quasi sich vorgestellt hat und eben auch niedergeschrieben hat, auch dann bekämpft, die Idee ist dann doch ziemlich cool. Und das Set im Gesamten finde ich auch total geil. Also wirklich, ich habe es schon vorab, aber jeder weiß es, der so ein bisschen hier zuhört, dass ich ein riesen Unmatched-Fan bin. Das ist locker auch eine 10. An der Stelle ist tatsächlich eines der guten Sets. Es gibt ein paar Sets, die ja so ein bisschen meh sind, aber das ist im Ranking aktuell gerade extrem oben. Wir sind in voller Vorfreude, dass bald The Witcher dann entsprechend kommt, ne? So, wen haben wir denn dabei? Wir haben ein Set an 4 Helden, also Shakespeare, Titania, Hamlet und die Wayward Sisters. Und wir haben ja eine neue Map, also doppelseitig natürlich, und eine Neuerung, die habe ich auch nicht und die kennen wir auch so nicht. Es gibt nur, es gibt auf der Karte Felder, das sind, also auf der Karte sind ja verschiedene Region abgebildet und es gibt einzelne Felder, die eine eigene Region sind. Zum Hintergrund, du hast jetzt 2 verschiedene Arten von Kämpfern, du hast Nahkämpfer, du hast Fernkämpfer und Fernkämpfer können aus der Ferne kämpfen, müssen aber in derselben Region sein, also es muss den farblichen Hintergrund matchen an der Stelle und dann kann ich den auch von ein paar Felder weiter entfernt dem anderen Schaden zufügen. Und wenn du jetzt eine Region hast, wo du dann entsprechend nur ein Feld hast, dann hast du das auch nicht mehr. Also das ist nochmal eine taktische Möglichkeit in dem Spiel. Das hat mir auch super gut gefallen. Aber kommen wir erstmal zu den Helden. Und da möchte ich eigentlich mehr oder weniger auf 2 mich fokussieren. Und zwar einmal auf die Wayward Sisters und auf Shakespeare. Die Wayward Sisters, die sind 3. Also sprich, du hast tatsächlich 3 Figuren. Es ist ja meistens so, dass du eine Figur hast, also den Helden, und dann gibt es noch Sidekicks, das sind dann nur die kleinen Scheiben. Aber in dem Fall hast du 3 Heldinnen, die 3 Schwestern. Und was ganz besonders ist, du hast noch ein zusätzliches kleines Tableau, was du vor dich legst. Und alle Karten, die du ausspielst, die kommen nicht auf den Ablagestapel, wie es sonst so ist, sondern die legst du auf oder in deinen Kessel. Und jedes Mal, wenn du angreifst, kannst du mit den Karten aus deinem Kessel nochmal zaubern. Und wie machst du das? Du hast da auf jeder Karte Ingredienzen, Zutaten. Es gibt 3 verschiedene Zutaten. Und zum Beispiel, wenn man 3 verschiedene Zutaten quasi ausgibt als Zauber, dann darf man nochmal eine Aktion ausführen. Oder man kann dem Gegner nochmal Schaden zufügen oder eine Karte ziehen oder sich bewegen. Also es ist nochmal eine weitere Möglichkeit hier, ein bisschen Rambazamba auf dem Spielbrett zu machen. Hat mir total gut gefallen. Fühlte sich auch etwas overpowered an, so mit 3 Heldinnen, da Shakespeare hier und da so ein bisschen einzukesseln. Aber das machte das Spiel an der Stelle auch aus. Mega. Mega. Also diese Geschichte, dass du halt auch nochmal zauberst mit dem Kessel, das ist, ne, als 3 Hexen, das ist schon ganz cool. Mhm. Shakespeare hat auch eine richtig interessante Mechanik, und zwar legst du Karten, die du ausspielst, und zwar nur Karten, mit denen du angegriffen hast oder dich verteidigt hast, die legst du nicht sofort ab, sondern die legst du vor dich in eine Linie, also einfach nebeneinander auf, und da sind blaue Zahlen drauf, und wenn du den Wert von 10 hast, genau 10, dann triggern die einen Effekt. Und das Lustige dabei ist, dann musst du den Titel dieser Karten eben vorlesen. Und da verlangt auch das Regelheft eben, dass du das wie ein Schauspieler tust. Ja, also in voller Inbrunst, wie es so schön heißt, ne? Hem it up. Und dann stellst du dich hin und sagst, et tu, Brute, alas, all are punished. Fand ich eine coole Idee, also so ein bisschen mit Augenzwinkern an der Stelle. Und dann darfst du von der letzten da beigefügten Karte den Effekt triggern. Das gibt auch nochmal eine gewisse taktische Tiefe, ist aber auch ein bisschen schwieriger zu spielen. Genau, die zwei anderen Charaktere sind auch okay. Der Hamlet, der hat halt dieses, ne, to be, not to be. Da ist jetzt noch ein Plättle, das kannst du hin und her, am Anfang jeder Runde hin und her schieben. Da kannst du entweder sagen, die To-Be-Seite, dann darfst du eine Karte mehr ziehen, was auch sehr, sehr mächtig sein kann. Und Not-To-Be hat einen Vorteil, und zwar kannst du deine Angriffe verstärken, aber du verlierst auch zwei Leben, wenn du diese Seite nutzt oder jedes Mal, wenn du diese Seite nutzt. Genau. Und dann gibt es noch die Titania, die hat noch Glamour-Cards. Die fand ich jetzt aber nicht so spannend. Die Wayward Sisters, die fand ich halt mega cool.
Ah, klingt so.
Ja, es ist unmatched. Es tut mir echt leid. Es tut mir echt leid. Nee, aber mega, ja, mega Teil. Mega Teil. Loving it. Kriegt davon nicht genug. Wird noch weiter gezockt und ich bin ja in ganz, ganz, ganz gespannt und nervös auf The Witcher. Ich hoffe da tatsächlich, also ich habe so ein bisschen, dadurch, dass ich so innerlich aufgeregt bin und die Erwartungshaltung so immens groß ist, ja, hoffe ich, dass ich da nicht enttäuscht werde. Bei dem Set hier muss ich sagen, mega cool. Genau. Das ist...
Ich habe das ja auch hier, ich muss das vielleicht auch mal
testen. Ja, dann mach das doch. Ich verstehe das nicht. Spiel's. Genau. Unmatched, Slings and Arrows, 2024 rausgekommen. 2 bis 4 Spieler, ich würde immer sagen 2 oder 4, lieber 2. 20 bis 40 Minuten, kann auch kürzer sein. Und ab 9 Jahren 2,4 von 5 in Komplexität. Und die Designer sind... Rob Davio, Noah Cohen, Jonathan Gumberman, Jason Hager. Dann haben wir noch Artist Zoe van Dijk und Nastja Lehn und ist bei Restoration Games und in Europa bei Yellow rausgekommen. Ja, mega Teil.
Und Vertrieb dann über Hoch, ne?
Hoch, so. Ja, genau. Ja. Also in Deutschland über Hoch, aber es ist, kriegst du nicht auf Deutsch.
Nee, nur
ist
in Englischsprach.
Genau, deswegen ja. Yellow. An der Stelle. Unmatched wird sehr wahrscheinlich, The Witcher wird wahrscheinlich auch nur auf Englisch rauskommen.
Ja, ich glaube, das wollten sie generell nur noch machen, weil das
ja
nicht sich ganz gelohnt hatte, glaube ich. Weiß es aber nicht mehr genau.
Ja, es
obwohl
ist
halt, es in Amerika kommt es halt sehr gut an, ne?
Ja, also die Reihe, ne? Das muss man halt sagen. Es ist halt am Ende des Tages Ami. Trash, wie man so schön sagt. Es ist aber, und dann halt auch noch Karten, ne? Kartenbasiert. Es ist sehr unausgewogen hier und da. Es gibt Helden, die einfach so overpowered sind. Es gibt tatsächlich auch eine Webseite, finde ich auch ganz lustig. Es gibt eine Webseite, da kannst du sagen, okay, wenn ich den Charakter gegen den anderen Charakter, also Charakter A und Charakter B gegenüberstelle, wie groß die Wahrscheinlichkeit, dass Charakter A gewinnt. Also die geben dir sogar Empfehlungen raus, also du hast, ne, spiel lieber nicht T-Rex mit was auch immer, Houdini. Also,
Houdini, okay, ja.
Also das, da gibt's doch einiges an Community da draußen. Genau.
Nicht schlecht.
Das wäre mein Pick Number 2.
Was hast du denn für eine Wertung gegeben?
10 habe ich doch gleich gesagt.
10, stimmt, also ganz am Anfang
schon. Ja, natürlich. Stimmt,
ja. Ja, das muss ich nochmal hören. Ja.
Also, wie soll ich sagen, da bin ich, glaube ich, bei den Dingern echt befangen. Das
ist befangen, ja, wollte ich sagen.
Jetzt bin ich mal gespannt, gut. Wo du so befangen bist.
Ja, ich bin auch, ja, da bin ich auch befangen, weil es kommt, es ist gespalten, glaube ich, wenn ich jetzt so mal die Wertung auf BGG sehe. Hatte ich mir vorher nicht angeguckt, bevor ich mir meine Gedanken dazu gemacht habe. Zu dem Spiel El Paso. Das ist Great Western Trail in Mini.
Deswegen habe ich ja gesagt. Ich habe es auch schon gespielt.
Hast du auch schon gespielt?
Ja. Oh,
dann kannst du ja auch was dazu sagen.
Ja. Aber
hau ich erstmal raus.
Genau.
Ja, wie gesagt schon, ne? El Paso, wir spielen im Grunde genommen Great Western Trail nur in kleineren Variante, sprich so geht kürzer, also schneller von der Hand. Grunde genommen, die Grundmechaniken sind dieselben. Wer Great Western Trail kennt, wird auch hier gut weiterkommen. Nur, dass wir hier halt Plättchenarbeiter und so sammeln, sondern das ist alles über Karten, was ich eigentlich ganz cool fand, über dieses Kartengesteuerte. Ja, was machen wir? Wir haben, das ist übrigens ein Kritikpunkt, sehr große Miepel. Die sehen aus wie so Duplo-Figuren gefühlt. Nein, sind so Holzmiepel, aber die sind sehr groß. Also wirklich groß im Gegensatz zu dem Rest des Spiels, muss man sagen. Dann haben wir so eine, wie ich immer sage, Tischdecke in der Mitte. Das ist das Spielboard. Was ich hier jetzt, wo ich es gespielt hatte, das erste Mal auf der Messe echt schön glatt fand. Wahrscheinlich haben sie es vorher gebügelt.
Gebügelt, genau.
Ja, denke ich mir auch, weil das war wirklich so, schon keine Falte drin. Jetzt bei meinem Spiel, da ist schon eine Falte drin, muss man sagen.
Ja, glaub, du musst es ja auch einfach knicken, bügeln. Ja.
Ja, das ist es. Ja, weil wir haben es danach gerollt, aber wenn ich das jetzt hier so, ne, es ist in dem Spiel, wenn du es bekommst, gefaltet. Aber ich denke mal, aber da es ein sehr fester Stoff ist, kann es, glaube ich, schon ganz gut gebügelt werden oder dann wieder gerade, dass es irgendwie gut auf dem Tisch liegt. Ja, im Grunde genommen haben wir wieder unsere Viehtreiber. Wir versuchen natürlich.
Wolltest du gerade Fehltreiber sagen?
Fehltreiber,
ja. Danke schön. Danke, jetzt sagt es mir durch die Blumen hier.
Ja, genau. Ah, Mist, ist aufgefallen. Und wir haben am Anfang so Karten, Startkarten auf der Hand. Das sind dann halt eher kleinere Rinderkarten, sprich so einer Rinder, Zweier, ja, und Zweier Rinder, die halt natürlich keine Punkte am Ende bringen. Später können wir natürlich auf dem Viehmarkt, auch hier wieder haben wir natürlich Gebäude, wo wir uns 1 bis 3 Schritte über den Plan, also über den Stofffetzen bewegen und dann...
Sorry. Wir bewegen uns über den Stofffetzen. Sehr gut. Ja.
Und versuchen dann halt wieder Gebäude oder was auch immer, also wie weit wir uns bewegen, kommt ja mal drauf an, wie weit wir gehen möchten und halt wo wir nicht drauf landen wollen, weil wenn wir auf einem gegnerischen Gebäude, also sprich, wenn das von einem Mitspieler ist, können wir da nur so eine Hilfsaktion machen und das ist natürlich nicht so viel, was man damit machen kann. Deswegen versuchen wir natürlich immer auf die neutralen Gebäude oder auf unsere Gebäude zu kommen, die wir gebaut haben oder errichtet haben. So. Hier können wir dann auf den Viehmarkt gehen, können entweder neue Arbeiter anstellen, können ja, auf die Zugkarte gehen, das ist auch ganz lustig, weil du hast halt, dieses Mal ist der Zug oben am Rand durch Karten abgebildet und jedes Abteil sozusagen kann halt je nach Stärke, wenn du einen, wie heißt das, Ingenieur hast und diese Ingenieurskarte, umso mehr Ingenieure du hast, umso bessere Karten kannst du nutzen von diesem Zug. Mhm. So. Und diese dementsprechend können wir dann zum Beispiel Bonusplättchen bekommen, oder Zielplättchen, noch Hilfsaktionen machen oder halt. Ja, dann können wir auf dem Rindermarkt oder Viehmarkt halt Rinderkarten kaufen. Auch hier sind es halt dann wieder unterschiedliche Stärke von den Rindern, also 3er, 4er und 5er, die dann dir am Ende halt unterschiedliche Punkte gewinnen, 3, 5 und 8. Das ist halt dann so das fürs Ende. Und wenn wir durch Paso gehen, das ist halt so dann immer das ja, Ziel sozusagen, wo wir am Ende stehen bleiben müssen. Und hier versuchen wir dann unsere Rinder zu verkaufen. Und umso mehr Punkte wir mit den Rindern zusammen machen, umso mehr können wir halt unsere Spielscheiben, die natürlich wieder von unserem Spielertableau genommen werden und dann auf die Mitte des Tisches gelegt werden, um Boni zu erhalten oder am Ende Siegpunkte. Umso höher natürlich die Wertung der Rinder auf der Hand, umso höher die Siegpunkte am Ende oder halt umso stärker der Boni, den du bekommst. Es gibt halt unterschiedliche Punkte, wo du manchmal nur eine Scheibe hinlegen kannst, aber es gibt halt auch Punkte, wo du mehrere Scheiben von deiner Farbe hinlegen kannst. Ja, das ist das. Dann fangen wir das wieder von vorne an, bekommen aber jedes Mal einen Simmental-Rind. Das bringt dir immer 2 Punkte. So ein oranges Rind bringt dir aber, genau, bringt dir keine Punkte, sondern nur am Ende Verkaufswert, also von so zwei, von einer Zweierwertung, aber am Ende keine Punkte. Aber die bekommst du, das ist sozusagen der Rundenzähler. Weil sobald diese Karten leer sind, je nach Spieleranzahl gibt es halt so und so viele, dann ist das Spiel beendet, weil wenn dann nämlich einer nach El Paso nochmal kommt, dann bekommt der nochmal 2 Punkte und dann dürfen alle noch einmal und dann ist Schluss. So ist dann ihr End. Wird das Ende eingeläutet. Ansonsten ist es halt wirklich nach dem alten Spielprinzip, wenn du Gebäude kaufst oder baust, kannst du die Differenz bezahlen, wenn du wieder nochmal ein Gebäude bauen willst, zu dem nächsthöheren, damit du dann halt höhere Gebäude ersetzen kannst, also das niedrige durch ein höheres ersetzen kannst, wo du dann auch wieder am Ende Punkte für bekommst. Dann gibt es auch Zielplättchen, wo du dann halt Aufträge wieder erfüllen musst, wie zum Beispiel, du musst halt hier so gelbe Kuh haben, also eine Rinderkarte und eine blaue Rinderkarte, dafür bekommst du Punkte oder halt je nachdem. Ja, das ist eigentlich, wie gesagt, und klar, diese Hilfstableaus, gibt es auch wieder die Hilfsaktionen, wo du dann halt Münzen bekommen kannst oder halt diese Aufwertungsscheiben, dann gibt es auch die Tauschplättchen sind dabei, du musst alles mit Münzen bezahlen. Im Grunde genommen ist es halt wirklich ein Great Western Trail im Mini. Und ja, das ist erstmal so der grobe Überriss, würde ich sagen. Mir hat es persönlich gut gefallen, muss ich sagen, weil, also vorweg, ich habe ja Great Western Trail Second Edition verkauft.
Weil du die First Edition besser fandest?
Nein, weil ich Great Western Trail Neuseeland habe. So, und ich fand, das machte halt alles das, was du, wenn du Great Western Trail Second Edition mit den Erweiterungen hast, bla bla bla, fand ich Neuseeland noch runder und alles. Ist vielleicht so ein persönliches Ding, fand ich cool. Würde aber auch jedes Mal wieder die Second Edition mitspielen, nur ne, Regale sind voll, Platz ist Mangelware, also habe ich mich entschieden für eins und da war für mich Neuseeland eher.
So. Ja gut, das kann man machen, ich bin Purist, ich finde das Great Western Trail mit Erweiterung tatsächlich dann am rundesten, das Originale quasi, ob es jetzt First oder Second Edition ist, ist man an der Stelle wurscht.
Ja, das ist ja dann nur optisch.
Genau, richtig. El Paso.
Ja, also wir sagen erst noch die Eckdaten, bevor wir die
dann hau mal raus, ja.
Designer Johannes Krenner und Alexander Pfister, natürlich. Wo wir uns gefragt haben, ob der Alexander Pfister da mit dran mitgemacht hat oder nur den Namen gegeben hat.
Es ist ja immer noch seine Kreation an der Stelle.
Ja, genau, deswegen.
Aber ich glaube, dass der Johannes an der Stelle ein bisschen mehr Stift angesetzt hatte, ja. Das ist aber meine persönliche Meinung, ich weiß es nicht.
Ja, ich weiß es auch nicht. Müsste man vielleicht findet man es raus. Ja, Artist ist Chris Quilliams und Publisher ist Lookout Games. So, ja. Und gehört auch zu der Green Line Edition.
Genau. Also alles plastic-free.
Genau. Wertung auf BGG 6,9. Kann ich jetzt nicht unterschreiben, weil 6,9 finde ich schon arg hart. Wenn ich es jetzt mit dem Großen vergleichen würde, ich finde es cool und das muss ich sagen, wir haben es ja auf der Messe auch gezockt und wir waren echt flott durch, also es ist echt ein schnelles Spiel, also du spielst es wirklich schnell runter und wir haben ja zu viert gespielt, klar, wenn du dann Zerdenker hast, hast du es immer, also ne, das ist klar, aber wir haben zu viert gespielt und wir haben, lass mich nicht lügen, 60 Minuten durch, waren wir fertig, wir waren auch der schnellste Tisch. Kann sein, dass wir alles vielleicht, wir waren auch flott durchgezockt, aber wir haben alles gemacht, was man machen konnte. Und ich fand's gut. Also als jetzt wirklich dafür, wenn du nicht viel Platz hast, Reise-Edition, geiles Ding. Würde aber wahrscheinlich immer lieber das große Spiel bevorzugen. Wäre ich halt so, ja, das. Aber ich würde es jetzt trotzdem immer wieder spielen und persönlich fand ich es auch nicht schlecht. Deswegen, ich gebe dem meine Wertung wäre eine 7,5, weil ich es definitiv wieder spielen würde. Aber ja, dem Großen würde ich halt eine 8 geben, deswegen wäre ich da. Oder 8,5. Ja, so, das war jetzt meine Wertung, weil Ja gut, ich kann nur dazu sagen, ich fand es halt ganz cool, weil es halt so schnell, klein fluffig ist. Ich mochte das mit den Karten und den Arbeitern, weil die Arbeiter hast du ja vor dir ausliegen. Und diese Arbeiter wandern ja dann auf den Ablagestapel. Wenn du die dann wieder ziehst, dann legst du die ja vor dich und ziehst wieder eine Karte nach. Und dadurch kannst du ja immer ganz viele Arbeiter irgendwann vor dir haben, ne? Je nachdem, klar, Kartenglück, ob sie kommen oder nicht. Aber dadurch, finde ich, hast du das irgendwie ein bisschen flüssiger, den ganzen, ne, den Fluss da, anstatt dieses, wir müssen das Tableau erst aufwerten und dann vielleicht kann ich mir den gar nicht mehr leisten und so. Hier war es irgendwie mehr so, dass du dir versucht hast, Geld zu erhaschen, damit du dann halt wirklich an diese Arbeiter kommst.
Das genau. Machst du ja manchmal gar nicht. Ich glaube an der Stelle, also das mit den Karten finde ich auch cool, ja? Ja. Das mit den Karten finde ich cool, ich gebe dir absolut recht, Geld ist da wirklich der Schlüssel, also ich habe es eigentlich immer tunlichst vermieden, im großen Great Western Trail die Hilfsaktion zu machen, das war irgendwie das Last Resort, ja,
genau.
Hier ist es viel wichtiger, also das hat sich so ein bisschen gedreht. Da sind die Gebäudeaktionen gar nicht mehr so interessant. Man hat auch keine eigenen Gebäude mehr an der Stelle. Man baut die. Also man hat quasi eine Auslage, aus der man dann quasi nimmt. Du hast quasi nicht mehr
dein Set an eigenen. Ja, genau, du hast eigene, nicht mehr vor dir liegen. Genau, du hast die Auslage. Und da hast du immer zwei Stück, glaube ich, von jedem.
Genau, richtig.
Dann kann jeder rauskommen, ja.
Und
du kannst maximal zwei Gebäude bauen, das muss man natürlich noch sagen.
Genau, also das haben sie weggemacht.
Genau.
Das haben sie gestreamlined, damit es kürzer ist. Ich bin zwiegespalten wieder bei diesem Spiel. Ich frage mich halt immer, braucht es ein kleineres Spiel von einem Superspiel? Oder ist das jetzt wieder einfach nur die Kuh gemolken? Um die Frage vorweg zu beantworten, natürlich.
Ja, gut, das hast du ja immer. Warum kommt Sanctuary jetzt raus
hiervon? Genau, aber es ist ja okay. Es ist ja okay. Ja. Ich meine, ich find's trotzdem gut. Also ich find's gut. Es ist ein gutes Spiel. Es ist ein stabiles Spiel. Ich gebe dem Spiel auch eine 7.
Mhm. Ja. Meine ich.
Weil es einfach, also hast du noch nie Great Western Trail gespielt? Echt cool.
Ja, das ist auch ein super Einstieg.
Genau, es ist ein super Einstieg. Es ist zugänglicher. Mhm. Es ist aber immer noch kein Familienspiel.
Nein, das nicht.
Das Große ist expertiger, aber würde auch sagen, es ist kein. Also Great Western Trail ist für mich kein Expertenspiel. Great Western Trail ist ein gehobenes Kennerspiel. Also im Kennerspielbereich.
3,7, ne?
Oh, ja, für mich, aber es ist trotzdem kein, also von den Regeln her etc., also es gibt größere Brecher, ja? Es gibt größere Brecher, wo du das wirklich ins Gehirn zermadern musst. Bei Great Western Trail hast du zwar deine Möglichkeiten, aber wirst halt doch halbwegs gelenkt von den Regeln her. Mhm. Aber sei es drum, ja? Es ist auf jeden Fall einfacher. Und es ermöglicht einen Einstieg in die Serie. Ich glaube, dahin kannst du es packen und das ist dann soweit in Ordnung. Ob ich es jetzt brauche, I honestly don't know. Ich würde dann tatsächlich immer zum Großen greifen, weil, also die sagen ja auch, ne, 60 bis 90 Minuten, glaube ich, steht auf der Packung.
Ja.
Und das ist dann wieder ein Problem für mich. Also du hast ja gesagt, ihr habt schnell gezockt. Ich glaube, so eine Stunde brauchst du trotzdem für das Spiel.
Ja, das auf jeden Fall.
So, also eine Stunde war es auf jeden Fall. Und das ist so ein bisschen mein Problem, weil das Great Western Trail schaffst du auch in Stunde anderthalb.
Echt?
Ja, wenn, also.
Wir haben es nie geschafft.
Wir kennen das Spiel. Es kommt immer drauf an, in welchem Setting. Wenn natürlich jetzt auf der B-Seite spiele und alle Gebäude liegen irgendwie, ne, also nicht auf die, ne, nicht das A auf das A, das A-Gebäude auf, ne, sondern gemischt, dann ist das eine andere Dynamik. Dann geht es auch Richtung Expertenspiel, da gebe ich wieder recht, ja. Wenn du es aber in dem normalen Setting hast, also alle spielen mit Gebäude auf A-Seite und die Gebäude sind normal verteilt, ne? A auf A, B auf B etc. Dann ist es ein Spiel, was du relativ schnell runterzocken kannst. Oh. So, und dann ist es wiederum so eine Geschichte, wo ich dann sage, es hat keinen großartigen Zugewinn.
Ja, dann, ja, obwohl, erzähl du erstmal fertig.
Also, das ist kein großartiger Zugewinn, jetzt quasi El Paso, zum El Paso zu greifen, da würde ich immer zum Größeren greifen. Es ist aber im Aufbau natürlich ein bisschen schneller.
Da wollte ich nämlich drauf kommen. Deswegen.
Und wie du sagst, es ist reisefähiger. Wobei an der Stelle wieder, ist das jetzt ein Reisespiel? I doubt it, ja. Also.
Ja, mal ganz ehrlich, also das habe ich, ich hatte mir das jetzt auch nochmal überlegt, ne? Weil du ja mal sagst, klar, man kann ja auch die großen Spiele mitnehmen, vor allem wenn man mit dem Auto fährt. Das stimmt. Unser Auto ist aber meistens sehr voll und diese Spieletasche nimmt immer ganz schön viel Platz weg.
Ich glaube, du priorisierst falsch.
Ja, das kann sein.
Eine Unterhose für 2 Wochen und dafür reicht halt aber jeden Tag ein anderes Spiel, ja?
Und also ausschneiden aus der Hose. Und die geht alleine nach Hause.
Oh, schön. Ja.
Ja, und was mir aufgefallen ist, immer wenn wir im Urlaub sind, ne, da bist du halt den ganzen Tag am Strand, Dings, was auch immer, da habe ich am Ende des Tages meistens nur noch Bock auf so kleine, kurze Spiele. Deswegen hier so ein Flip 7 oder halt hier jetzt auch so ein El Paso. Ich glaube, das fände ich dann cooler. Das Einzige, was immer geht, was ich irgendwie immer aufbaue, auch im Urlaub, ist Arche Nova. Das ist aber irgendwie so ein Selbstläufer. Keine Ahnung, warum. Ja,
warte nur, bis auf Gamefront und irgendwann mal die große 3D-Geschichte kommt. Dann kaufst du es auch nicht mehr mit. Dann nimmst du es auch nicht mehr mit. Wenn die ganzen Deluxe-Geschichten quasi zum Sargnagel des Spiels mit. Anderes Thema.
Ja,
aber tatsächlich, ich glaube, das ist ein Unterschied zwischen uns, weil ich tatsächlich gern, also im Urlaub ist es ja meistens so, ja, man ist unterwegs und man wird nicht jeden Abend einen Brecher spielen, gebe ich dir absolut recht. Nichtsdestotrotz habe ich Brecher dabei, also die großen Spiele, die auch, oder die komplexere Spiele, weil der große Vorteil des meistens ist, dass die Kids dann einfach platt sind. Die Kids sind abends sowas von platt, die legen sich dann hin und pennen und dann hast du wunderbar Zeit. Ja, ich bin dann auch natürlich ein bisschen müde, aber wenn ich am nächsten Tag nicht unbedingt großartig früh aufstehen muss, ne, dann habe ich da natürlich andere Reserven. Du hast bist ja dann wieder raus aus dem täglichen normalen Trott. Dann tendiere ich halt eher dazu, solche Spiele zu spielen, weil bei mir ist es, ne, ich liebe komplexe Spiele. Unter der Woche komplexe Spiele zu spielen, ist schwierig. Am Wochenende mittlerweile auch schon schwieriger geworden. Es ist so zum Kotzen.
Umso länger die Kinder wach bleiben.
Ja, genau. Und ich hab noch so, ich back ja jedes Mal, wenn Lacerda was rausbringt, die Spiele.
Ja.
Ich habe trotzdem noch gefühlt eine Handvoll da, die ich noch nie gezockt habe.
Kenne ich.
Ja, zum Kotzen.
Ja, das stimmt.
Naja, aber wie gesagt, El Paso ist ein stabiles Spiel.
Es super ist, zum Kennenlernen für
genau, richtig.
Dieses Spiele-Genre. Und das auf jeden Fall.
Und es ersetzt bloß, und das ist auch nicht der Anspruch von dem Spiel,
nein, ganz ehrlich. Nein, wollte das auch nicht.
Es wird nicht das Great Western Trail ersetzen. Nein, das
ich auch gar nicht.
Nee, soll es auch nicht. Und daher stabil, passt. Kann man übrigens auch auf BGA spielen, falls ihr es euch erstmal mal anschauen wollt. Und dann,
das hat mir Olli auch vorgeschlagen und er meint, das spielt sich da sehr gut.
Und auch relativ flott.
Ja, genau, das hat er nämlich auch gesagt. Und deswegen Grüße gehen raus.
Wobei ich aber da es ein bisschen unübersichtlicher finde, wie viel, also, wie heißt es, die Simmentaler irgendwie.
Also wie viele Kühe noch da auf dem Stapel liegen. Hat es nicht angezeigt?
Doch, aber ich sehe, also ist wahrscheinlich wieder ein persönliches Problem. Ich ist immer schnell aus dem Sinn.
Ja, okay.
Auf dem Tisch kann ich zumindest mal mir so hinplacken, dass es dann halt sehe, ne? So, ey, da nicht vergessen, oh, ja. Da mache ich natürlich eine andere Aktion. Schön. Nee, cooles Ding.
Ja, finde ich auch. So, dann kommen wir zu dem nächsten von dir.
Ja, das ist tatsächlich ein größeres Spiel. Es ist ein krachneues
Spiel. Jetzt wieder so ein großes Spiel im kleinen Gewand.
Nee, das ist ein jetzt großes Spiel. Es ist ein sehr, ja, wie soll ich sagen, Deluxified Spiel. Also es kommt quasi mit der Box mit ganz vielen tollen Komponenten, aber als Standard. Ne? Also es ist jetzt nichts, wo du sagst, so extra on top und pipapo. Und es ist doch relativ abstrakt. Ich habe unheimlich Schwierigkeiten gehabt, überhaupt in dieses Thema reinzukommen.
Aha.
Was als ist ich die Regel, das Thema? Als ich in die Regeln gelesen habe. Genau, ja, Spannungsbogen, Junge, Spannungsbogen.
Ja, ich merke das schon.
Nee, ich rede von Crafting the Cosmos.
Ah.
Das ist ja jüngst rausgekommen im Vertrieb bei Asmodee auch. Und was machen wir da? Wir gestalten das Universum nach unseren Wünschen. Wir bauen uns eine Galaxie.
Ja, sehr cool.
Genau.
Der sah auf jeden Fall cool aus.
Ja, es ist, also das Material ist mega. Also, ne, du hast wirklich sehr wertige Plastikteile. Du hast ja quasi Sternmarker. Das sind so kleine Säulen in verschiedenen Farben. Zum Beispiel Wasserstoffsterne, Heliumsterne, Sauerstoffsterne, Kohlenstoffsterne, aber auch Supernova oder Novae. Und dann hast du auch noch so kleine lilane Protolebenmarker, auch in schön Plastik, die auch zweiseitig sind. Auf der einen Seite lila ist Protoleben, auf der anderen Seite in grün entwickeltes Leben. Aber ja, vielleicht erkläre ich mal, worum es da entsprechend geht. Ja, wir bauen uns eine Galaxie. Das spielen wir, also eigentlich ist nichts anderes als, wir haben ein Hauptboard, das kommt aus der Packung raus, das ist echt cool. Du hast quasi, das Inlay ist quasi auch schon ein Spielfeld, wo alles schön sortiert ist. Das ist auf jeden Fall so schon mal ein großer Pluspunkt. Und was du dann tust, ist einmal deine Kugel bewegen. Es gibt da verschiedene Stellen, an denen, was du dann machen kannst, erkläre ich gleich nochmal. Dann sammelst du Ressourcen, dann gibst du Ressourcen aus und versuchst damit, die Zielkarten, die neben dem Spielbrett ausliegen, so gut wie möglich zu erfüllen. Weil dafür gibt es, sobald es zu einer Wertung kommt, eben Siegpunkte und derjenige oder diejenige, die dieses Ziel am besten geschafft hat, bekommt dann 6 Punkte, der zweite 3 Punkte und danach gibt es nichts mehr. Im Zwei-Personen-Spiel gibt es nur quasi einen Gewinner an der Stelle. Genau. Und was machen wir denn da? Wir versuchen am Ende des Tages nichts anderes zu machen, als Sterne als Ressourcen zu sammeln, Protoleben als Ressourcen zu sammeln, Zeitkristalle, um Nebel zu erschaffen. Das sind einfach Teile, die, da steht eben drauf, was die an Voraussetzungen haben. Zum Beispiel 2 Wasserstoffsterne müssen direkt dran gebaut sein und 3 Heliumsterne zum Beispiel. Und es muss genau auch so viel sein. Und dann darfst du quasi diesen Nebel werten, dann kriegst du so viele Punkte, wie draufstehen, dann drehst du es um und dann kannst du da drauf Leben erschaffen. Dazu musst du quasi diesen fertigen Nebel mit Protoleben oder entwickeltem Leben weiter, also umrunden beziehungsweise umzingeln und dann bekommst du dann ein Lebewesen-Plättchen, was entsprechend auch nochmal Siegpunkte macht oder gibt. Der Witz an der ganzen Geschichte, du hast ein Galaxietableau, fängst mit 3 Nebelplättchen an, die noch nicht entwickelt sind, klar. Und du platzierst dann immer das, was du an Ressourcen bekommst, um deine Nebelplättchen entsprechend hin. Das ist ein Double-Layered-Tableau. Da kannst du entsprechend auch die Dinger richtig schön reinsetzen, dass sie auch nicht wackeln. Und du darfst die bewegen. Das ist auch eine Ressource. Also Bewegung ist auch eine Ressource, die du bekommen kannst. Und da kannst du die Sterne bewegen oder dass die Proto-Leben-Figürchen bewegen, damit du eben zu einer Wertung kommst. Jedes Mal, wenn du aber einen Nebel erschaffst, musst du einen Stern, der dazu beigetragen hat, zurück in die Box legen. Und jedes Mal, wenn du Leben erschaffst, musst du alle lilanen Proto-Leben zurückgeben. Die grünen, also die entwickelten Leben, die darfst du behalten. Und so guckst du natürlich, dass du so gut wie möglich dein Tableau entwickelst, damit du auf die Ziele hinarbeiten kannst. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit, Energiekarten zu bekommen, diese auszugeben. Dafür kannst du dir Leistungskarten besorgen. Das sind einfach mal zusätzlich nochmal Möglichkeiten, die verändern die Regeln so ein bisschen. Ne? Gib das und das ab, dann kriegst du das und pipapo. Also das sind diese klassischen Ressourcen sammeln und managen, damit du bestmöglichst die Wertung entsprechend schaffst. Und ja, und so versuchst du halt über mehrere Runden die Ziele zu schaffen. Du hast, wie war das noch, 3 oder 4 Runden, wo es keine Wertung gibt am Ende. Es ist immer so, du hast nochmal ein Tableau auf der Seite, wo es dann die Karten immer neu aufgedeckt werden an Wertungen. Jedes Mal am Ende der Runde schiebst du das Ding eins hoch und legst eine nächste Wertungskarte hoch. Und nach dem 4. Feld gibt es keins mehr. Da fallen die quasi runter von diesem Tableau und dann werden die gewertet. Also du hast dann mehrere Runden, um dich darauf vorzubereiten. Das macht Spaß. Es macht total Spaß. Es sieht cool aus. Es ist abstrakt. Es ist wirklich abstrakt.
Ja, cool sieht es auf jeden Fall aus. Das habe ich ja auch gesehen.
Ja, es ist wirklich abstrakt. Das muss man sagen. Ne? Das, ja. Also wenn man ein bisschen wissenschaftlich angehaucht ist, ist das auf jeden Fall sicherlich cool. Ne? Also mit den verschiedenen Elementen. Und ich meine, die Karten haben ja auch noch verschiedene physikalische Zwecke oder Namen. Zum Beispiel Licht, Zeit, Gravitation, Chemie etc. Und das Gesamtkonzept ist schon stimmig. Es sieht echt cool aus, es macht auch Spaß. Du hättest wahrscheinlich alles an Thema draufknallen können, aber aufgrund dessen, dass es so halt echt wertig ausschaut, sich auch schön anfühlt, ist das ein ganz besonderes Spielerlebnis. Das muss man an der Stelle schon sagen. Also mir hat es total getaugt. Ich würde aktuell entgegen dem, was auf BTG steht, eine 8 geben, weil es mir tatsächlich echt gut gefallen hat. Es macht nichts wirklich neu. Es ist halt ein weiteres Ressourcen.
Muss es ja nicht.
Muss ja, genau. Ja. Und ich glaube, vielleicht sind das auch die so ein bisschen die Erwartungshaltungen. Es macht nichts wirklich neu, es präsentiert Altes sehr schön. Mhm. Und das macht einfach Spaß. Und diese Wertung ist halt echt cool, dass du halt dich darauf vorbereitest. Und natürlich ist es auch immer so ein bisschen ärgerlich, ja, jetzt schaffst du der andere, jetzt kriege ich nichts. Und ich habe manchmal auch bis dato das Gefühl, dass du auch nicht wirklich eine Möglichkeit hast, aufzuholen. Wenn einer dir wegrennt, dann rennt der dir so ziemlich weg. Und es bedarf einiges an Vorplanung. Es ist jetzt nicht so, dass du halt sagst, okay, jetzt kann ich total Bauch spielen, sondern da musst du schon dich entsprechend vorplanen. Und für mich war extrem groß diese Hürde, durch diese Regeln zu kommen, weil es mir zu abstrakt war. Also komischerweise, gib mir ein Sci-Fi-Thema, gib mir ein Hobbit-Thema oder ein Western-Thema und da komme ich viel besser rein. Scheinbar, ja, ist Physik nicht so mein Ding. Und Chemie an der Stelle. Ja, man könnte dem Spiel vorwerfen, dass ein bisschen fisselig ist. Also wenn du erstmal gegen Ende des Spiels alles so vor dich aufgebaut hast und es stecken da überall die Sterne drin und du willst dazwischen diese kleinen Proto-Leben-Teilchen umdrehen oder was auch immer, dürfen die Wurstfinger nicht zittern, beziehungsweise auch vielleicht nicht so groß sein. Also insbesondere meine, ne, an der Stelle. Aber ja, also hey, es sieht klasse aus. Okay. Es ist ein anderes Thema, muss man echt sagen. Also so ein Thema hatte ich so, gibt es nicht so oft. Das ist nicht das erste Mal, dass ich wissenschaftliche Themen jetzt in Brettspielen sehe. Aber es ist echt cool. Also ich hatte auch da vielleicht wenig erwartet, aber wurde echt mit einem schönen Spiel an der Stelle überrascht. Also aktuell würde ich es auf jeden Fall, wie gesagt, eine 8 geben. Ob es dann stabil eine 8 bleibt oder vielleicht noch auf eine 7 runterrutscht. Also eine 6,6 ist es meines Erachtens auf jeden Fall nicht. Das ist
allein schon vom Material.
Ja, genau. Also ein Augenschmankerl und spielt sich echt schön.
Ja.
Genau.
Ja, da muss ich das auch mal ausprobieren.
Genau. Gib noch mal.
Aber habe ich auch Bock drauf.
Also, ja, also kannst dich echt drauf freuen. Wie gesagt, schönes Ding. 2 bis 4 Spieler, 60 bis 90 Minuten, ab 14 Jahren. Ich denke, das könntest du auch ein bisschen früher anfangen, wenn man Planung gern hat. Die Komplexität liegt bei 2,7 von 5. Es ist von David Gordon als Designer Es ist von Artisten, die heißen Greg May und Dan May. Es ist bei Office Dog rausgekommen. Ja, und im Deutschen jetzt im Vertrieb bei Asmodee. Ich habe gerade noch mal geguckt, was der David Gordon noch gemacht hat. Ah, der hat auch jetzt Finspan. Also
ja, stimmt, sehe ich auch. Und Monkey Palace.
Und Monkey Palace, genau.
Ah, okay. Hm. Interessant, interessant. Ja, Finspan. Ja, genau. Holst du dir Finspan?
Ja.
Ja, ich wahrscheinlich auch.
Also,
weil meine Frau mag das ja sowieso.
Flügelschlag. Also, Flügelschlag ist sowieso mega und ein riesen Fan von. Und Flossenschlag. Ja, das ist wieder ein Thema, was ja wieder so reingeht, wo ne, so ein bisschen educational, wurde vielleicht noch ein bisschen.
Kannst du wieder was nachlesen.
Genau, ne? Richtig, da kannst du wieder was lesen. Ja. Und ich mit Fischen bin ich tatsächlich nicht so bewandert. Gut, dachte ich damals, dass ich bei Vögel bewandert bin. Da hat mir das Spiel ja auch bewiesen, dass nicht. Aber ich glaube, das ist mir auf jeden Fall, ja, das könnte interessant sein. Einfach von, weil es dann wieder näher an Flügelschlag ist. Und ja, das Schwingenschlag war ja nichts für mich. Aber es hat viele Fans und Freunde da, ja. Freut mich, ja.
Genau. Wo Wingspan mehr Punkte bekommen hat im Moment. Weil im Moment gibt es das ja nur auf Englisch, muss man
natürlich. Ja, das ist jetzt alles. Jetzt warten wir mal ein bisschen ab, bis der Hype mal vergangen ist und dann schon.
Ja, soll rauskommen. Ich hatte ja extra mit Feuerland gequatscht. Komm zur Spielmesse raus. Also Spielessen.
Ja, sehr gut.
Also mal schnell als Zeit-News.
eine Downside, das habe ich ganz vergessen. Hat Crafting the Cosmos. Und zwar, es kann sich in die Länge ziehen. Also es wäre jetzt kein Spiel, was ich unbedingt mit 4 Personen spielen möchte.
Also eher so ein 2-Personen.
2-Personen Spiel, ja. 3 Personen oder 3 Personen, ja. Also sobald du im Spiel drin bist, also kannst gar nicht so viel bekommen, ne? Also an Ressourcen, aber das Einsetzen, da kannst manchmal ein bisschen zu länger dauern. Und ja.
Ah, genau. Okay. Gut zu wissen.
Ja, das war meine Nummer 3.
Ja, dann
Empfehlung des Tages. Außer ihr hört natürlich bei Unmatch bei mir immer zu. da kannst du mich nachts rauswecken. Immer.
Okay, Moment, ich stelle mir einen Wecker. Nein, Quatsch.
Immer. Jederzeit.
Aber da muss ich natürlich auch vorbeikommen in dem Moment, sonst
bringt's nichts. Ich baue dann schon mal auf. Was ist denn deine Nummer 3?
Meine Nummer 3 ist ein Spiel, das lustigerweise Olli gekauft hat. Grüße gehen raus. Auf der Spieldoch. Es gab es im Brettspiellager. Und ich hatte das noch nie gespielt. Und das ist jetzt so ein bisschen Perlentauchen, wie du das immer machst. Ja,
sehr gut.
Ich gab es für einen Zehner. Ich färbe ab. Na gut, Olli hat es ja gekauft, nicht ich. Aber im Nachhinein habe ich mich sogar ein bisschen geärgert, weil ich glaube, das hätte ich mir auch geholt, weil es schon ganz lustig gewesen. Und es handelt sich um Mr. Jack, was 2006 erschienen ist. Also auch ein sehr altes Spiel, muss ich sagen. Wurde neu aufgelegt von Asmodee, aber ist, glaube ich, auch immer noch nicht wirklich so neu gewesen. Ich glaube, selbst das war irgendwann. Ich weiß gar nicht, wann die Neuauflage bei Asmodee kam. Aber auf jeden Fall hat sich auch nicht so viel verändert. Das Grundspiel also ist auf jeden Fall von 2006. Und danach gab es nochmal eine weitere Auflage, Mr. Jack in New York. Das kam 2009 raus. Jo, was machen wir hier? Das erinnert ein bisschen an Scotland Yard. Wer kennt Scotland Yard? Du?
Warte, lass mal hören in die Audience.
Ja, Moment, was sagen alle?
Jetzt müsst ihr das Zirpen hören.
Ja, die Kinder vor allem, wenn man die Kinder zuhören, würden sie rufen.
Es gab einen Strohballen hier durchgerollt. Also, natürlich kennen wir alle Scotland Yard.
Ja. Ja, und das ist ein bisschen ähnlich, nur halt als 2-Personen-Spiel. Einer spielt den Inspektor und einer spielt den Mr. Jack, wahrscheinlich Jack the Ripper, gehe ich mal stark von aus. Auf jeden Fall versuchen wir, das ist ein bisschen Social, natürlich Deduction und Bluff-Spiel, weil der Mr. Jack hat als Ziel, 8 Runden sich zu verstecken und der Kommissar hat natürlich das Ziel, Mr. Jack aufzudecken. Und das funktioniert halt so, dass wir Figürchen auf einem Spielbrett auslegen, diese erstmal in der Nähe von Laternen, weil es gibt hier immer die Funktion, ist Mr. Jack sichtbar oder unsichtbar? Also sprich, ne, im Schatten. So. Und dementsprechend versucht der Kommissar natürlich rauszufinden, indem er andere rausfiltert, wenn er sie ins Licht bringt. Und dann sagt der Mr. Jack zum Beispiel, immer muss er nämlich immer am Ende der Runde, fangen wir mal so an, es gibt immer genau 4 Charaktere, die pro Runde aufgedeckt werden. Und dann kann man immer abwechselnd, oder das wird zumindest vorgegeben, als erstes nimmt der Kommissar, macht seinen Zug, nimmt eine Figur und zieht mit der und kann eine Sonderfähigkeit machen von dieser Figur, je nachdem. Entweder hast du eine mit Watson, der dann da mit drinne spielt, hast du eine Taschenlampe und kannst sozusagen Leute ins Licht bringen in einer Linie, was ganz gut ist. Du kannst entweder Plätze komplett tauschen, du kannst Hinweise entfernen oder gucken, wer es definitiv nicht ist, kannst halt dann aufdecken. Ja, solche Sachen sind das. Oder du kannst Laternen umsetzen. Also sprich, du kannst eine ausmachen und woanders wieder eine anmachen oder Brunnen verschließen oder öffnen. Weil Brunnen kann man halt wie so Tunnelsysteme nutzen, um sich schneller auf dem Plan vorzubewegen. Ja, und dann ist zweimal Mr. Jack dran. Das ist jetzt zum Beispiel in der ersten Runde. Dann darf der zweimal die Figuren bewegen. Er sagt natürlich nicht, wer er ist. Man kann ja alle Figuren bewegen, die dann halt da sind, ne? Welche du von den Karten gezogen hast. Es gibt immer 8 Figuren. Das heißt, aber 4 sind halt immer nur pro Runde aufgedeckt. Danach kommen die anderen 4. Das heißt, du hast natürlich immer nur jede zweite Runde vielleicht die Chance, dich selbst, also mit Mr. Jack, dann zu bewegen. Was das Ganze natürlich ein bisschen komplizierter macht und du musst ein bisschen vorausplanen, um irgendwo hinzukommen. Und natürlich musst du gucken, dass es immer sehr ausgeglichen ist, dass du dich nicht selbst verrätst, weil sobald du in einer Sichtweite von einem anderen Männchen bist, also sprich neben einer anderen Figur stehst oder neben einer Laterne stehst, bist du sichtbar. Und dann müsste Mr. Jack sagen, ja, ich bin sichtbar, falls er dabei ist, oder nein, ich bin im Schatten. Sind dann aber zum Beispiel, sagen wir es mal jetzt, der ganz krasse Fall, es sind von den 8 Figuren 7 sichtbar und nur Mr. Jack ist im Schatten. Dann ist natürlich sehr einfach, wer es ist. So. Und so funktioniert das ganze Prinzip. Das heißt natürlich, der Kommissar versucht die Leute entweder ins Licht oder in den Schatten zu bekommen, damit er halt so eine Auswahl treffen kann. Wer ist es nicht? Wer ist es doch? Die Laternen wären pro Runde. Es gibt insgesamt sind es 6 Laternen. 4 davon wären halt pro Runde ausgelöscht, also sprich, die sind dann weg, sodass am Ende nur noch 2 dauerhaft dann noch sind ab der 4. Runde. Ja, und das Ziel ist es halt für Mr. Jack, er muss 8 Runden überleben oder er muss fliehen. Es gibt nämlich an den Seiten, gibt es insgesamt 4 Ausgänge. Diese Ausgänge sind bei 2 immer bewacht und 2 nicht bewacht und er kann nur fliehen, wenn er im Schatten ist, was natürlich wieder das Ganze ein bisschen komplizierter macht, wenn der andere natürlich versucht, ihn alle immer ins Licht zu ziehen. So, und wie gesagt, da du nur jede zweite Runde ihn ziehen kannst, musst du dich ja natürlich in der einen Runde erstmal in den Schatten bewegen und danach 2 Runden warten oder hoffen, weil es dann wieder neu gemischt wird, dass er dann doch nur eine Runde warten musste und sich dann verpieseln kann. Und ich fand das voll lustig, muss ich
sagen. Das klingt für mich so, ich habe gerade so einen Ohrwurm, gerade alles klar, Herr Kommissar?
Aber es war so ein kleines Spiel und wir haben es da ausgepöppelt an den Tischen auf der Spieldoch und haben es sofort gezockt und es war echt lustig, also hat echt Spaß gemacht und ich habe es wirklich geschafft, 8 Runden durchzuhalten und an der 8. Runde hat er mich bekommen, nur weil ich Mr. Jack nicht mehr in die Laterne gekriegt habe. Weil, und 2 andere standen in der Laterne, ja, und das war dann das Problem.
Das ist ein Spiel von Bruno Katala, ne?
Echt?
Ja.
Hatte ich noch gar nicht geguckt.
Ja, das also das.
Oh ja,
stimmt. Ja, das ist tatsächlich, also ich hab's nicht gespielt tatsächlich. Klingt aber so, als müsste ich es mir mal anschauen.
Ja, auf
jeden Fall. Ist halt ein sehr einfaches Spiel, ne?
Also, ja, ist auch sehr einfach, genau. Aber alleine
und zwei Personen, also genau. Ist auch cool. Ein Katz-und-Maus-Spiel an der Stelle.
Genau. Also mir hat es echt gut gefallen und das hat hier eine 7 auf BGG und jetzt alleine vom Spielspaß her, ich würde auch 7,5 bis 8 geben, weil ich hätte es mir gekauft, war aber dann alles weg und ich habe es verpennt, sagen wir es mal so.
Bin sicher, dass du es irgendwo noch findest.
Ja, das wird es auch noch geben, aber da auf der Messe habe ich es halt vergessen mitzunehmen. Aber das werde ich mir wahrscheinlich auch noch zulegen. Fand ich echt.
Ich meine, der Bruno Catala hat ja auch Spiele für zwei bis vier Personen entwickelt, die tatsächlich nur Zwei-Personen-Spiele sind.
Ja.
Five Tribes zum Beispiel würde ich niemals mit mehr als zwei Personen spielen.
Echt? Five Tribes?
Ja.
Das haben wir mit vier Personen.
Wie viele Jahre hast du dafür gebraucht?
Es verging. Es war auf dem Brettspieltreff, wo ich immer bin, und der geht ja nur von 6 bis 10, und meine zwei Stunden waren flott durch.
Na krass. Also ich habe da so schlechte Erfahrungen gemacht.
Ne, dann hatte ich vielleicht Glück. Deswegen fand ich es auch echt gut. Also ich habe selber natürlich nicht, weil, ne, wie gesagt, ich wollte keine Niere dafür abgeben.
Das ist im Grunde genommen fand ich. Wie gesagt, du kriegst die englische Version relativ einfach. Du musst nur quasi mal gucken bei holländischen oder belgischen Händler. Da kriegst du es für einen normalen Preis.
Das ist ja kein Problem, wenn es in Englisch ist. Ich dachte, das gibt es nur noch in anderen Sprachen, die ich dann nicht beherrsche.
Nee, es gibt, also gerade Deutsch ist schwierig, aber.
Ja, Englisch wäre ja kein Problem. Ah, dann. Ja, muss ich mal gucken, weil das fand ich echt gut. Das hat mir echt Spaß gemacht. Muss ich sagen. Ja, nee, wie gesagt, das war jetzt mal so meine kleine Perle.
Ja, immer an Olli,
weil
das schön, ist ja, siehst du, also die Retrospektive lohnt sich. Mhm.
Das stimmt. Achso, ja, genau, bei diesen Figuren, die kann man auf die helle Seite und auf die dunkle Schattenseite drehen.
Jetzt wenn auch ein Star Wars-Thema drüber.
Dunkle Seite und Schattenseite, ja,
genau. Jetzt ja, bin ich
die helle Seite zeigt jetzt halt an. Gut. Eine von den beiden Seiten, ich glaube, die Schattenseite zeigt an, der ist es nicht, sodass der Kommissar sich immer merken kann, wer es nicht ist. Genau. Und die helle Seite ist halt, der ist halt noch in Verdacht. Genau. Aber, wie gesagt, ich fand's cool gemacht und ich glaube, das käme mir bei meinen Kids auch echt gut an. Ah, muss ich nochmal gucken. Hat aber auch echt sogar eine Komplexität von 2,17. Ist jetzt kein Megabrecher, aber...
Ne, Familienspiel, ne?
Genau. 9 plus.
Ja, aber also ich, 30 Minuten ich, mag ja, ich, mag ja, genau. Ich mag ja das Artwork. Ne, es ist,
ja, das Artwork fand ich auch cool.
Es hat halt diese Vibes, ne? Mhm.
Naja, hat mir gut gefallen. Ja. War ein gutes Ding, ja, auf jeden Fall.
Ja, sehr schön. Dann sind wir mit der gespielt wieder durch.
Haben wir unsere ganzen Spiele? Nee, haben wir nicht. Nee. Da haben wir noch einige.
aber Sportsetzung
folgt. Die Folge zu, genau, sonst wird zu lang hier.
Na. Aber glaube ich, demnächst bald wieder eine. Ich hätte da nämlich auch wieder so ein paar größere Spiele. Ich war fleißig. Ich war fleißig
am Spiel. Ja, ich merke das schon.
Jetzt, wo die Tage wieder länger werden und man rausgehen könnte, spiele ich mehr.
Hä? Das macht ja keinen Sinn. Okay. Damit du nicht raus musst.
Ja, genau. Ich will nicht raus.
Ich will nicht, lass mich drin. Ich will doch nur zocken.
Ja, genau.
Nee, super. Ja, dann war wieder viele interessante Spiele dabei. Vor allem das erste bei dir, kannte ich noch gar nicht.
Ja, ich auch nicht.
Krass. Hast du nur abgelesen? Nein, Quatsch.
Nee, ich habe es gerade vor ein paar Tagen gespielt. Also das war quasi brühfrisch. Und wäre es jetzt irgendwie ein Spiel gewesen, wo ich so meh, ja, hätte ich es gar nicht erwähnt. Aber ich war ja dann tatsächlich positiv überrascht. Und das nicht nur, weil ich es gewonnen habe.
Ja, hier, dann musst du dir jetzt noch Flip 7 zulegen.
Ja, aber das wäre tatsächlich etwas, was ich mir anschauen würde. Die
Partyrunden auf jeden Fall. Mann.
Ja, cool. Nee, sehr schön. Dann würde ich sagen, falls ihr Kritik habt oder Änderungswünsche oder wenn ihr uns einfach nur mal Feedback geben wollt, dies gerne tun, freuen wir uns immer wieder. Ja. Wir haben das jetzt auch auf Spotify zum Beispiel freigeschalten. Das ging die ganze Zeit nicht, beziehungsweise wusste ich nicht, dass man da noch eine Prüfung quasi wegchecken musste. Das habe ich jetzt getan. Also wir bekommen das jetzt auch mit. Genau, da werden wir fleißiger und werden da auch reaktiver. Genau. Ansonsten über die gewohnten Kanäle, auch Instagram etc. gerne melden. Wir freuen uns und bleibt mir an der Stelle nichts weiter zu sagen als danke fürs Zuhören und bis bald.
Ja, das schließe ich mich an und bis zum nächsten Mal. Tschö.
Servus.